Kanada. Wirtschaftlicher Blick auf den WM-Co-Gastgeber.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Fußball-Weltmeisterschaft läuft inzwischen seit 4 Wochen und aktuell stehen die Viertelfinalspiele an. Bereits vor 4 Wochen haben wir an dieser Stelle den Co-Gastgeber Mexiko näher beleuchtet. In der heutigen Episode richten wir unseren Blick auf Kanada. Wie gewohnt stehen dabei die wirtschaftlichen Themen im Fokus. Und diese analysiere ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, in der FIFA-Fußball-Weltrangliste liegt Kanada aktuell nur auf Rang 30. Ich vermute, wirtschaftlich steht das Land deutlich besser da, oder?
Ja, da hast du völlig recht. Wenn wir auf das Bruttoinlandsprodukt schauen, dann schafft es Kanada hier ganz knapp in die Top 10, eben mit Platz 10.
Da muss ich kurz schmunzeln, denn der genannte Platz 10 ist ja Deutschlands Rang in der FIFA-Weltrangliste. Beim BIP hast du in der Mexiko-Episode erklärt, dass Deutschland auf Rang 3 liegt. Was sollten wir im Vergleich zwischen Deutschland und Kanada unbedingt im Blick behalten?
An der Stelle vergleichen wir jetzt zwei G7-Staaten. Das kanadische Bruttoinlandsprodukt liegt bei umgerechnet 2 Billionen Euro, das deutsche bei 4,1 Billionen. Wenn wir das BIP pro Kopf betrachten, dann sind die Unterschiede allerdings gering. Das liegt in Kanada bei 48.000 Euro, in Deutschland bei 49.600 Euro.
Den Zahlen entnehme ich, dass die Bevölkerung in Kanada deutlich kleiner ist, oder?
Genauso ist es. In Kanada leben 41 Millionen Menschen, in Deutschland 83 Millionen. Und das, obwohl Kanada von der Fläche 28 Mal so groß ist wie Deutschland. Kanada ist extrem dünn besiedelt. Dort leben 4 Einwohner auf einem Quadratkilometer. In Deutschland teilen sich 234 Personen einen Quadratkilometer.
Das sind also enorme Unterschiede. Du legst ja häufig auch einen Fokus auf die Bevölkerung. Gibt es hier ähnlich große Abweichungen?
Die sind diesmal tatsächlich gering. Das Durchschnittsalter ist in Kanada mit 43 Jahren 4 Jahre niedriger als in Deutschland. Die Lebenserwartung liegt bei 84 Jahren für Frauen und 80 Jahren bei Männern. Das ist jeweils 1 Jahr mehr als in Deutschland.
Vor 4 Wochen war beim Thema Mexiko Korruption ein großes Thema. Ich vermute, das können wir für Kanada ziemlich schnell abhaken, oder?
Auch damit hast du recht. Beim Korruptionsindex von Transparency International steht Kanada auf Rang 16 von insgesamt 182 Ländern. Zum Vergleich, Deutschland liegt auf Rang 10. Dabei erreicht Deutschland 77 von 100 möglichen Punkten. Mexiko kommt auf einen nur minimal niedrigeren Score von 75.
Dann können wir uns schnell wieder den Wirtschaftsdaten zuwenden. Wie hat sich die kanadische Wirtschaft in den vergangenen Jahren entwickelt?
Recht positiv, in den vergangenen beiden Jahren lag das Wachstum bei 2% bzw. 1,7%. Für das laufende Jahr und die beiden kommenden Jahre liegen die Prognosen mit 1,5 bis 1,9% im ähnlichen Bereich.
In Kanada wurden bei dieser Weltmeisterschaft insgesamt 12 Spiele ausgetragen, 6 in Toronto und 6 in Vancouver. In welchem Umfang profitiert Kanada wirtschaftlich von der Weltmeisterschaft?
Das Bruttoinlandsprodukt wird durch die WM um zusätzlich 2 Milliarden kanadische Dollar wachsen. Das ist etwa 0,1% des Bruttoinlandsproduktes. Interessant fand ich die folgende Zahl. Pro WM-Spiel werden in Kanada 1850 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. In dieser Kategorie steht Kanada damit vor den beiden anderen Austragungsländern.
Verlassen wir die Weltmeisterschaft und richten den Blick auf den Alltag. Wovon hängt das Wachstum in Kanada normalerweise besonders ab?
Der Privatkonsum hat für Kanadas Wirtschaft eine leicht höhere Bedeutung als für die deutsche. 56% des BIP kommen aus dem Privatkonsum. In Deutschland sind es 53%. Staatsausgaben tragen in beiden Staaten gut 21% zum BIP bei.
Bei Kanada denken viele an ein rohstoffreiches Land und insbesondere an Öl. Welche Rolle spielt die Ölproduktion dort?
Kanada ist der 4. Ölproduzent weltweit. Mehr Öl fördern nur die USA, Saudi-Arabien und Russland. Geht man nach den Ölreserven, steht Kanada ebenfalls auf Rang 4. Nur die Reihenfolge davor ist eine andere, mit Venezuela auf Platz 1, Saudi-Arabien auf Platz 2 und dem Iran an 3.
Gerade in den aktuellen Zeiten würde ich das Thema Öl gerne etwas vertiefen. Fördert Kanada das Öl vor allem für den Eigenbedarf oder spielt auch der Export eine wichtige Rolle?
Tatsächlich beides, wobei Kanada seine Exportmenge in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert hat. In den 11 Jahren zwischen 2014 und 2025 hat es Kanada sogar geschafft, die Exportmenge zu verdoppeln.
Das ist wirklich sehr spannend. Wer sind hier die wichtigsten Abnehmer für kanadisches Öl?
Mehr als 90% der Exportmenge gehen über Pipelines in die USA. Kanada ist dabei der größte ausländische Öllieferant der USA. Kleinere Mengen gehen nach China, Japan und Großbritannien.
Kommen wir zum nächsten Rohstoff. Auch Gold spielt in Kanada eine Rolle. Wie sieht es hier aus?
Die Platzierung bleibt hier dieselbe. Auch da steht Kanada auf Rang 4 mit einem Anteil von 6% an der weltweiten Goldförderung. Mehr Gold fördern China, Australien und Russland.
Rohstoffe aller Art zählen sicherlich zu den wichtigsten Importgütern Kanadas. Welche Rolle spielt der Außenhandel insgesamt für das Land?
Kanada hat 2024 Waren im Wert von 25% des BIP exportiert. In Deutschland ist die Exportquote mit 35% deutlich höher. Interessant ist bei Kanada, dass sich Exporte und Importe in etwa die Waage halten. Und das trotz der Rohstoffexporte.
Welche Waren verkauft Mexiko denn vor allem ins Ausland?
Ganz vorne steht hier das Erdöl mit 18%. Darüber haben wir schon gesprochen. Es folgen Nahrungsmittel, Kfz und Kfz-Teile, chemische Erzeugnisse und andere Rohstoffe.
Und was kauft Mexiko aus dem Ausland?
Kfz und Kfz-Teile, Maschinen, chemische Erzeugnisse, Nahrungsmittel und Elektronik.
Wer sind denn die wichtigsten Handelspartner?
Da gibt es vor allem den einen wichtigen. Und das liegt an Kanadas geografischer Lage. 73% der Exporte gehen in die USA, 6% nach Großbritannien und 4% nach China. Deutschland steht hier mit 1% auf Rang 6. Bei den Importen stehen ebenfalls die USA auf Rang 1 mit 46%. Dahinter folgen China mit 12%, Mexiko mit 7% und Deutschland mit 3% auf Rang 4.
Also Platz 6 und Platz 4 für Deutschland. Wie wichtig ist der Handel mit Kanada für Deutschland?
Bei den Exporten stand Kanada im vergangenen Jahr auf Rang 25 mit einem Exportvolumen von 12,5 Milliarden Euro. Bei den Importen war es Rang 31 mit 9 Milliarden Euro.
Da wäre also noch durchaus Platz nach oben. Gibt es denn ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada?
Das gibt es. Das ist das Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA. CETA ist seit 2017 vorläufig in Kraft und hat das Ziel, Zölle abzubauen und Investitionen zu fördern.
Ich vermute, Kanada verfügt neben dem Abkommen mit der EU noch über weitere Freihandelsabkommen, oder?
Genauso ist es. Beispielsweise das United States-Mexico-Canada Agreement, kurz USMCA. Wie der Name schon sagt, umfasst dieses Abkommen den Handel zwischen USA, Mexiko und Kanada. Allerdings hat Donald Trump angekündigt, dieses Abkommen in seiner jetzigen Form nicht verlängern zu wollen. Ursprünglich war angedacht, dieses Abkommen am 1. Juli dieses Jahres um 16 weitere Jahre zu verlängern. Stattdessen gibt es für Kanada im Handel mit dem südlichen Nachbarn jetzt also jede Menge Unsicherheit.
Unsicherheit ist im Handel selten von Vorteil. Mit welchen weiteren Partnern hat Kanada Handelsabkommen geschlossen?
Da gibt es das Transpazifische Freihandelsabkommen CPTPP. Das ist eines der größten und modernsten Freihandelsabkommen der Welt, das insgesamt 12 Staaten umfasst. Dazu zählen beispielsweise Australien, Neuseeland, Japan und Singapur. Mit Großbritannien ist nach dem Brexit auch ein europäischer Staat beigetreten. Und auch Staaten aus Südamerika zählen zu den Mitgliedern.
Mehr Handel hat ja auch das Ziel, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Wie sieht der Arbeitsmarkt in Kanada aus?
Ich sag mal so lala. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,6%. Zum Jahreswechsel 2022-2023 waren es noch 5%.
Das klingt nur bedingt erfreulich. Ist der Blick auf die Inflationsrate positiver?
Er ist auf jeden Fall keine Tragödie. Der ganz große Anstieg ist Kanada hier erspart geblieben. Zuletzt lag der Preisanstieg im Jahresvergleich bei 3,2%. Das ist zwar der höchste Wert seit Ende 2023, aber damit liegt die Inflationsrate immer noch 1% niedriger als im Nachbarland USA.
Da wirkt die aktuelle Rate dann doch vergleichsweise harmlos. Im Anschluss stellt sich natürlich die Frage nach dem Leitzins. Wo steht Kanada hier aktuell?
Der Leitzins wird von der Bank of Canada festgelegt. Seit dem Oktober 2025 liegt er konstant bei 2,25%. und damit liegt er unterhalb der Inflationsrate.
Das war die Perspektive der kurzen Laufzeiten. Wechseln wir zu den längeren Laufzeiten. Welche Zinsen muss der kanadische Staat für seine Anleihen aktuell zahlen?
Schauen wir auf die klassische 10-jährige Laufzeit. Hier muss der kanadische Staat aktuell Zinsen von 3,4% bezahlen.
Wie hoch ist der kanadische Staat denn verschuldet?
Recht hoch. Für 2025 gibt der Internationale Währungsfonds die Staatsverschuldung mit 114% des BIP an. Und in den kommenden 5 Jahren wird ein leichter Abbau auf dann 105% prognostiziert.
Über die Währung haben wir bisher noch nicht gesprochen. Wie hat sich der kanadische Dollar in den vergangenen Jahren entwickelt?
Seit Jahresbeginn hat er sich sowohl zum Euro als auch zum Dollar seitwärts entwickelt. Aktuell werden für einen Euro gut 1,6 kanadische Dollar gezahlt. Über die vergangenen 5 Jahre hat er sowohl zum Euro als auch zum Dollar an Wert verloren. Wobei wir hier über eine Abwertung von 15% zum Dollar und 10% zum Euro sprechen.
Noch stärker dürfte unsere Hörerinnen und Hörer interessieren, wie sich der Aktienmarkt in Kanada entwickelt hat.
Kanadischer Leitindex ist der S&P Toronto Stock Exchange 60 Index. Der besteht aus den größten 60 Aktien. Im vergangenen Jahr lag das Plus bei 27%. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres waren es weitere 8%.
Kann das so positiv weitergehen?
Eine Prognose ist hier natürlich immer schwierig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 19 mittlerweile ein gutes Stück höher als im Durchschnitt der vergangenen 5 und 10 Jahre. Ein zukünftig erwartetes KGV von 17 zeigt aber, dass Anleger und Analysten den kanadischen Unternehmen weitere Gewinnanstiege zutrauen. Gleichzeitig liegt das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 2,8 allerdings bereits im Bereich des historischen Höchstwertes. Die Dividendenrendite liegt auf einem 16-Jahrestief. Warnzeichen sind also durchaus da.
Ein spezieller Fokus unseres Podcasts ist ja immer die Volatilität. Mit welchen Schwankungen sind diese Kursgewinne einhergegangen?
Ende Mai lag die Volatilität der vergangenen 12 Monate bei 14% und damit sogar 4,5% niedriger als beim deutschen DAX. Während der vergangenen 40 Jahre war die Volatilität am kanadischen Aktienmarkt fast immer niedriger als am deutschen. Eines Risikos sollten sich Anlegerinnen und Anleger aber bewusst sein. Während der ganz großen Krisen, also beim Platzen der Tech-Blase, während der Finanzkrise und auch während der Covid-Krise, hat die Volatilität in Kanada die deutsche jedes Mal übertroffen.
Das ist ein wirklich spannender Aspekt, den ich zum Abschluss der heutigen Episode gerne so stehen lasse. Mir hat es auch heute wieder sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, neue Einblicke liefern konnten. Mir bleibt für heute nur noch zu sagen, genießen Sie den Rest der Weltmeisterschaft und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir. Und abschließend noch der Hinweis, dass wir diese Episode urlaubsbedingt bereits am 24. Juni aufgezeichnet haben.
Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.